Gott schenkt ein neues Herz, einen neuen Geist. Ihr hört es an meiner Stimme. Ich könnte eine neue Stimme gebrauchen, aber wir wollen es miteinander wagen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein neues Herz, das lebt. Wer hat schon gerne ein Herz aus Stein? Die meisten von euch kennen vielleicht das traurige Märchen, das kalte Herz, in dem ein junger Kohlenbrenner sich ein Leben in Reichtum wünscht und dafür sein Herz gegen einen Stein tauscht. Doch ein Stein kann nicht fühlen. Weder Freude, Liebe, noch Trauer oder Schmerz. Und dadurch wird der Köhler Peter zu einem unbarmherzigen und harten Menschen, der keine Beziehung mehr pflegen kann. Alle Menschen um ihn herum werden unglücklich. Und er selbst merkt davon nichts, weil sein Herz nichts fühlen kann. Was Peter braucht, ist eine Herztransplantation. Die erste erfolgreiche Herztransplantation weltweit fand am 3. Dezember 1967 in Kapstadt in Südafrika statt. Und dadurch wird Menschen, durch diese Erneuerung, wird Menschen bis heute ein neues Leben ermöglicht, was sonst unweigerlich zum Tod führte. Und genau so verspricht Gott auch mit dem neuen Herzen ein neues Leben. Aber sowohl Peter im Märchen als auch Patienten müssen zuvor erkennen, dass sie ein neues Herz brauchen. Wie ist das im Glauben? Müssen wir da auch eine Voraussetzung mitbringen? Wenigstens darum wissen, wie schlecht es um uns steht. Und dann möglichst zerknirscht um Hilfe bitten. So müsste man es doch meinen. Das gebietet doch allein die Logik. Im Zusammenhang von Hesekiel 36, Vers 26, ist es auffälligerweise ganz anders. Nicht das Volk Israel liegt Gott in den Ohren und fleht ihn an, gib uns ein neues Herz, verändere uns, damit wir dir gefallen. Solche Worte finden wir sehr wohl in der Bibel, in den Psalmen, aber in Hesekiel Fehlanzeige. Kein Wort an Gott, er möge etwas verändern. Nein, es ist Gott selbst, der sich mit immer neuen Worten über diesen Propheten an sein Volk wendet. Mit immer neuen Bildern versucht er, sie zurückzugewinnen, zu überzeugen. Er wirbt um sein Volk. Bis hin zu der folgenden Aussage in Vers 22 im Kapitel 36. Nicht euretwegen greife ich ein, ihr Leute von Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr überall in Verruf gebracht habt. Ich werde meinen Namen, meinen großen Namen, den ihr entehrt habt, wieder Ehre verschaffen. Das ist die Einleitung für die Jahreslosung. Gott nimmt die Sache in die Hand. Gott nimmt sich unser Herz vor. Nicht wir sind es, die es ihm bereitwillig hinhalten. Wenn dem so wäre, bräuchten wir vielleicht gar keine Herztransplantation. Aber ein Herz aus Stein, das merkt eben gar nicht das, was nicht stimmt in der Beziehung. Alles fühlt sich ja gleich an. Zorn, Liebe, Angst, Trauer. Es ist immer gleich. Ein Herz aus Stein fühlt eben gar nichts. Wir spüren im Glauben erst dann etwas davon, dass etwas nicht stimmt oder nicht gestimmt hat, wenn die Operation schon gelungen ist. Dann erkennen wir im Rückblick, da habe ich mich egoistisch verhalten. Da war mir Gott gleichgültig. Also Gott muss uns erst berühren, unser Herz wieder schlagfähig machen. Das kommt nicht aus uns heraus. Solche Gedanken wollen nicht in unseren Kopf, oder? Das ist für unsere Logik zu sperrig. Wir erwarten doch, wenn irgendwas nicht stimmt unter uns miteinander, dass der andere auf mich zukommt und wenn er sich mir gegenüber etwas hat, zu Schulden kommen lassen. Müsste das bei Gott nicht genauso sein? Ich kann nur darüber staunen, dass Gott sich offensichtlich so wenig aus unserer Vorbereitung auf die Herztransplantation macht. Und wie, um es zu bekräftigen, heißt es dann in Vers 32, ich tue das nicht, weil ihr es verdient hättet. Ganz im Gegenteil, ihr habt allen Grund, euch zu schämen. Nun könnten wir vielleicht einwenden, das betrifft uns ja gar nicht mehr, das Wort. Vielleicht hat es uns mal betroffen in der Vergangenheit, als wir noch ohne Gott gelebt haben. Ja, und in dem Zusammenhang geben wir es zu, wenn uns Gott da nicht angerührt hätte, wenn Gott uns nicht gepackt hätte, dann wären wir von selbst nicht drauf gekommen, auf den Glauben, wie wertvoll und sinnvoll er für unser Leben ist. Aber jetzt, wenn wir im Glauben stehen und leben wollen, ist es da nicht unsere Aufgabe, unser Herz zu trainieren, Kondition zu entwickeln, uns gesund zu ernähren, damit es nicht wieder verhärtet. Oder wir könnten einwenden, eine Herztransplantation, die kann man nur einmal durchführen. Wenn Gott uns einmal ein neues Herz geschenkt hat, dann ist alles Notwendige passiert und das Thema für uns also erledigt, die Jahreslosung gar nicht für uns. Wenn wir Luther dazu im Jahr des Reformationsjubiläums befragten, würde er vermutlich antworten, da unser Meister und Herr Jesus Christus spricht, tut Buße, will er, dass das ganze Leben seiner Gläubigen auf Erden eine stete und unaufhörliche Buße sein soll. Ein stetiges und unaufhörliches Umkehren ist damit gemeint. Und in diesem Sinne möchte ich euch auffordern, überprüft das doch noch einmal bei euch selbst, immer wieder aufs Neue. Wo ist euer Herz manchmal doch hart wie Stein? Oder gibt's das gar nicht? Wo hast du eine Herztransplantation nötig? Der Gedanke ist mit Sicherheit nicht angenehm, denn er setzt ja voraus, dass wir krank sind. Das möchten wir uns vielleicht nicht so gerne eingestehen, weil wir doch eigentlich davon ausgehen, dass dadurch, dass wir grundsätzlich einmal Ja im Glauben zu Gott gesagt haben, auch sehr genau wissen, was im Glauben richtig ist, dass dann alles in Ordnung sein müsste. Das kann vielleicht sogar zu der kuriosen Situation führen, dass wir äußerlich genau das Richtige tun und dass andere an uns gar nicht erkennen können, dass in der Beziehung zu Gott längst etwas krankt. Aber obwohl wir noch wissen, wie man sich christlich richtig verhält, stimmt etwas mit unserem Herzen nicht. Und je nachdem, wie weit die Verhärtung fortgeschritten ist, also die Gewöhnung, spüren wir es auch nicht mehr. Ich möchte euch dazu an einem Erleben aus meinem Sommerurlaub im letzten Jahr teilhaben lassen. Wir waren in Italien und waren in einem Geschäft, im Supermarkt und haben eingekauft. Und ich habe mit Kreditkarte bezahlt. Soweit, so gut. Als ich dann an der Kasse die Summe hörte, die die Kassiererin nannte, stutzte ich schon etwas und dachte, naja, das kann doch unmöglich so günstig sein, selbst in Italien nicht. Die Zeiten sind ja auch vielleicht schon längst vorbei. Aber zunächst unterschrieb ich einfach den Beleg für die Kreditkarte und draußen auf dem Parkplatz, nachdem wir alles eingeladen hatten als Familie, überprüfte ich den Kassenzettel und den Kartenbeleg und tatsächlich, die Kassiererin hatte sich beim Eintippen in das Lesegerät bei dem Betrag einen Zahlendreher geleistet. Was sollte ich tun? Es als Geschenk des Himmels nehmen, dass ich nochmal so eine Vergünstigung im Urlaub habe? Ja, ihr lacht. Was konnte ich schon dafür? Genügend Bargeld hatte ich ohnehin nicht dabei, um die Differenz auszugleichen. Und ich war mir nicht so richtig sicher, was würde passieren, wenn ich zurückginge. Würde die Kassiererin überhaupt verstehen, was ich wollte? So gut Italienisch kann ich gar nicht. Müsste ich dann womöglich nochmal den ganzen Betrag bezahlen und abbuchen lassen? Und wer dann am Ende selbst der Geschädigte? Kostet dir vielleicht jede Benutzung der Kreditkarte Gebühren und ich würde dadurch Verlust machen? War ich als Ehrlicher am Ende der Dumme? Schließlich, ich kann euch beruhigen, siegte mein Wille zur Aufrichtigkeit. Ich bin noch nicht fertig. Ich ging zurück zu der Kassiererin und wir konnten uns schnell verständigen. Und sie tippte auch nur den Fehlbetrag ein, den ich dann mit der Karte begleichen konnte. Es wurden auch keine Gebühren fällig, auch nach dem Urlaub nicht zu Hause auf dem Kontoauszug. Und ich erzähle euch das nicht, wegen des Applauses, weil ich eine so ehrliche Haut präsentieren möchte oder weil ich euch sagen möchte, was ich für ein aufrichtiges Herz habe. Nein, ich erzähle euch das, weil ich gemerkt habe, dass ich zwar äußerlich genau das Richtige getan habe, so wie ich es aus Überzeugung gelernt habe und übernommen hatte, aber innerlich habe ich mich hinterher überhaupt nicht gefreut. Diese Fragen, die ich eben gestellt habe, die blieben. Ich war gar nicht in meinem Herzen befreit und entlastet von dieser Zahlungsschuld. Der Kassiererin, der konnte man das an ihrem Gesicht ablesen, wie fröhlich ihr Herz war, dass jemand ihren Fehler ausgebügelt hatte und sie am Ende des Tages nicht für den Fehlbetrag gerade stehen musste. Aber meine Kinder konnten das mir nicht am Gesicht ablesen. Das blieb bei diesen Gedanken. Hättest du es doch gelassen? Wen hätte es denn gekümmert? Was hättest du dir vielleicht nicht im Urlaub damit noch entspannt leisten können? Vielleicht sollte das auch ein Ausgleich sein, wo du an anderer Stelle von den Italienern auf der Autobahn abgezockt wurdest. So Gedanken habt ihr nie, ne? So komische Querverbindungen. Merkt ihr was? Dass mein Herz war nicht weich, sondern hart. Aber wenn ich doch dieses neue Herz von Gott hatte, dann hätte das doch anders klingen müssen. Ich hätte vor Freude Luftsprünge machen müssen, anstatt mich zu hinterfragen, ob ich als Ehrlicher der Dumme bin. Statt dieser quälenden Fragen hätten meine Kinder eben mir abspüren sollen, es an meinem Gesichtsausdruck ablesen müssen, dass ich in völliger Übereinstimmung mit meiner inneren Herzenshaltung gehandelt habe und mich dieser entgangene Gewinn nicht schmerzt, sondern im Gegenteil die Freude der Kassiererin auch noch meinen Urlaub heller und froher gemacht hätte. Ich kann euch sagen, daran habe ich gemerkt, auch ich brauche immer wieder ein neues Herz von Gott. Ich brauche seinen Geist. Aus mir selbst heraus schaffe ich es nicht. Im Neuen Testament klingt das so, im Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich brauche Jesus in meinem Herzen. Es geht um mehr als um ein irgendwie erneuertes Herz. Es geht um dieses andere Herz von Jesus. Wenn sein Herz in mir schlägt, gibt Jesus einen anderen Takt vor. Bekommt mein Leben einen anderen, gesunden Rhythmus. Mit seinem Herzen spüre ich dann im Rückblick, dass ich nicht nur das Richtige an der Kasse gemacht habe, sondern in seinem Herzen bin ich dann schließlich tatsächlich auch zufrieden mit der Situation und fühle mich nicht mehr wie der Dumme, sondern würde es mit Freude wieder so machen. Das kommt nicht aus meinem Herzen, sondern aus dem Herzen von Jesus, das nun auch in mir schlägt. Und damit werde ich beschenkt. Wie steht es um dein Herz? Schlägt es schon in dem neuen Takt? Oder stolpert dein Herzschlag auch manchmal noch dem Takt von Jesus hinterher? Wo kennst du vielleicht eben nur deine eigene Meinung und versuchst sie mit allen Mitteln durchzusetzen? Schließlich hast du ja auch recht. Wo übersiehst du die Bedürfnisse anderer und rechtfertigst mit scheinbarer Notwendigkeit in deinen Alltag, dass du dich darum nicht kümmern kannst? Wie steht es um dein Herz? Bist du in deinem Herzen überzeugt, dass du es verdient hast, dass Gott sich dir zuwendet? dass Gott dich heilt, dass Gott dir Glück schenkt? Welches Herz denkt so? Oder denkt dein Herz, es sind die anderen, die endlich einmal Selbsterkenntnis bräuchten über ihr Herz? Was ist mit dir? Kennst du dein Herz? Ist es hart oder weich? Fehlt deinem Herzen nichts? Stufst du dich als geistlich gesund ein? Oder möchtest du dich mit diesem Versprechen der Jahreslosung und von Gott neu beschenken lassen mit einem neuen Herzen? Vielleicht heute Morgen beim Abendmahl? Gott spricht: Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein neues Herz, das lebt. Amen.